This podcast is brought to you by LMU Munich.
Wir kommen jetzt von Farm Hall 1945 und der feinen englischen Art zu Big Data und Abhören im großen Stil ein paar Meilen weiter in Cheltenham und fast 70 Jahre weiter. Und damit, dass die feine englische Art jetzt zu Ende geht, übergebe ich auch die Moderation an Daniel Lercher. Und wir freuen uns danach dann, Herrn Professor Kanzelmüller auf der Bühne zu haben.
Ja. Ja, liebe Gäste, ich möchte Sie auch im Namen der Doktoranden unseres Kollegs herzlich zu diesem Abend begrüßen und ein besonders warmes Willkommen natürlich auch von unserer Seite an Sie, Herr Dr. von Schirach, und vielen Dank für die wunderbare Einleitung des Abends mit Ihrem Blick zurück nach 1945 und nach Farm Hall. Und wir machen jetzt einen Zeitsprung in die Gegenwart und möchten uns anschauen, wie Erhebung von Daten und deren Auswertung heute ausschauen könnte. Und dazu machen wir räumlich einen Sprung von Farm Hall nach Cheltenham. Und wir sehen diese Ortschaft hier in Südengland. Und dort sitzt GCHQ, das ist das Government Communications Headquarters. Das ist die englische Fernmeldeaufklärung. Und das ist die Behörde, die auf den fetten Kabeln sitzt, die von Europa nach Amerika verlaufen. Und wie man so hört, haben die damit auch gut zu tun. Und naja, vielleicht darüber und über Big Data im Allgemeinen wird jetzt unser zweiter Gastredner sprechen, den ich somit auf die Bühne bitten darf. Es ist uns ein besonderes Vergnügen, Herrn Professor Kanzelmüller zu begrüßen. Wie bereits gesagt wurde, ist er Lehrstuhlinhaber am Institut für Informatik an dieser Universität und weiters Mitglied des Direktoriums des Leibniz-Rechenzentrums in Garching, das von der Bayerischen Akademie der Wissenschaften betrieben wird und über einen der leistungsstärksten Rechner überhaupt verfügt. Ich darf weiters erwähnen, dass Herr Professor Kanzelmüller Scientific Director des Center for Digital Technology and Management ist und Mitbegründer des European Grid Initiative, und er leitet unter anderem auch das Munich Network Management Team. Und ich glaube, zusammenfassend kann man sagen, dass Herr Professor Kanzelmüller ein ausgewiesener Fachmann ist für alles, was Netze, Grids, Clouds und Hochleistungsrechnen umfasst. Und ich freue mich auf Ihren Vortrag. Bitte schön.
Danke sehr. Ja, meine Damen und Herren, auch wenn ich nicht über die feine englische Art verfüge, ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Big Data, was ist das? Das war die Frage, die mir gestellt wurde und wo ich mir ein paar Gedanken machen durfte. Und ich habe versucht, das zusammenzufassen. Und die erste Sache, die ich mal sage, Big Data ist ein Hype. Und wenn wir uns das anschauen, wir haben hier die Anzahl der Google-Abfragen nach dem Begriff Big Data, dann sehen wir, dass das seit 2011 kontinuierlich nach oben geht. Und wenn ich Ihnen sage, von meinem Doktorvater, der hat immer gesagt, das haben wir vor 30 Jahren alles schon in Erlangen gemacht. Es ist so, es ist nichts Neues, es ist etwas, das haben wir immer schon gemacht. Was ist der Unterschied? Der Unterschied ist die Technologie, über die wir heute verfügen und das, was wir damit machen können. Und da möchte ich Ihnen ein paar Beispiele dazu geben. Schauen wir uns zuerst einmal eine Definition an, worum es geht. Es geht nicht nur um die großen Datenmengen, sondern es geht auch darum, mit diesen Daten etwas zu tun, diese Daten zu verwenden und diese Daten entsprechend zu verarbeiten. Man nennt das die drei großen V, und da beginnen wir damit einerseits mit dem Volumen, also doch die Datenmenge auf der einen Seite, andererseits mit der Unterschiedlichkeit. Wir verknüpfen Daten von unterschiedlichen Quellen. Das heißt, was auch immer kommt, wir versuchen das zu verbinden und gemeinsam aus den Konglomerat Daten rauszuholen. Und das Dritte ist auch noch, dass sich die Daten entsprechend schnell verändern, beziehungsweise auch, dass wir diese Analysen mit einer nie dagewesenen Geschwindigkeit machen können. Das heißt, das, was wir rausholen, die Informationen, die wir rausholen, sind zeitnäher, sind nahe Echtzeit verfügbar. Schauen wir jetzt zuerst einmal auf die Datenmengen an sich. Wenn wir den Menschen beachten, einfach nur als Zahl hier, dann sehen wir, der Mensch besteht aus 37,2 Billionen Zellen. Das sind nur die Zellen, die sie ausmachen. Und wenn wir jetzt zurückdenken an Star Trek, Beamen und so weiter, das ist die Datenmenge, die wir übertragen müssen. Behalten Sie sich diese Zahlen praktisch im Hinterkopf und gehen wir einfach auf die nächste Stufe und schauen wir uns einmal an, wie viele Bytes pro Monat übertragen werden. So 2013, wenn man sich das anschaut, haben wir 6,3 Trillionen. Also wir sind bei dem schon einen Faktor höher von dem, was übertragen wird, nämlich konkret die Anzahl der, die Menge an Datenverkehr entspricht der Anzahl der Körperzellen aller Einwohner von Saarbrücken zum Stand 2012. Also auch hier eine unwahrscheinliche Datenmenge, die überhaupt transportiert wird. Gehen wir noch eine Stufe weiter und schauen wir uns einmal an, was ist überhaupt die Datenmenge, die wir schon gespeichert haben? Wer von Ihnen löscht denn regelmäßig seine Daten? Wer beginnt denn von Null mit der Festplatte? Niemand. Und genau so ist es. Wenn wir uns das anschauen, dann sehen wir, 2,8 Trilliarden Bytes sind gespeichert. Und diese Zahlen gehen noch so weiter. Das weltweite Datenvolumen verdoppelt sich alle 2 Jahre. Das heißt, wir wissen, in 2 Jahren haben wir genau das Doppelte gespeichert von dem, was wir jetzt haben. Und in 4 Jahren haben wir das Ganze wieder verdoppelt entsprechend. Und das ist jetzt die Datenmenge, die wir als Basis verwenden, um unsere Analysen zu machen. Das ist die Datenmenge, bei der wir versuchen, jetzt rauszuholen, das, was an Informationen drinnen steckt. Ich möchte jetzt nicht zu sehr ins Wissenschaftliche gehen, das ist ein Abendprogramm. Also habe ich versucht, das Ganze ein bisschen auch von der lockeren Seite aufzubauen. Aber wir brauchen eine Klassifikation, um jetzt weiter voranzukommen. Und ich habe nach einer Klassifikation für Big Data Anwendungen gesucht. Und da habe ich eine gefunden, von der ich glaube, dass sie relativ gut zutrifft. Nämlich es gibt die Guten, die Bösen und die Grausligen, wie wir in Österreich sagen. Und wenn man sich die Datenanwendungen ansieht und die drei netten Herren, die Sie hier vielleicht kennen von dem jeweiligen Film, dann kann man wirklich sagen, es gibt zu jeder Kategorie unterschiedliche Big Data Anwendungen. Gehen wir mal zu den Guten und dann nehmen wir sind unter Physikern, das heißt, nehmen wir eine Physikanwendung. Was Sie hier sehen, ist Teil des Large Hadron Collider am CERN, die weltgrößte Maschine, die gebaut worden ist, um Teilchenkollisionen zu untersuchen. Ich habe selbst am CERN 1,5 Jahre gearbeitet, habe dort versucht, die Computerinfrastruktur mit aufzubauen, die man benötigt, um hier Untersuchungen zu machen. Und was Sie hier sehen, ist einer der Detektoren. Das heißt, die Teilchenkollisionen, die in diesem Teil des Geräts passieren, werden aufgezeichnet und dann entsprechend untersucht. Damit Sie eine Größenvorstellung haben, habe ich auch ein Bild genommen, wo man noch einen Mensch sieht im Vergleich. Das heißt, wir befinden uns hier etwa 90 Meter unter der Erde, im Großraum Genf. Das ist ein Teil des 27 Kilometer langen Tunnels und da drinnen werden jetzt diese Teilchenkollisionen aufgezeichnet von einer Maschine dieser Größe. Und die Datenmenge, die hier produziert wird, ist etwa 10 Petabyte pro Jahr. Das variiert, wenn Sie sich die Nachrichten anschauen, zwischen 10 und 20 liegt das. Und nur um hier wieder das zu zeigen, die Anzahl der Nullen, die Sie brauchen, die von dieser Maschine entsprechend produziert werden. Konkret, was rauskommt aus der Maschine, ist ein Datenstrom von 300 Gigabyte pro Sekunde. Das heißt, jede Sekunde, weiß nicht, was Sie Festplatte zu Hause haben, wenn Sie 500 Gigabyte Festplatte zu Hause haben, dann ist die in 2 Sekunden voll, übervoll. Und das kommt raus aus der Maschine. Erst durch die Filterung bringt man das runter auf 300 Megabyte pro Sekunde und diese 300 Megabyte pro Sekunde werden über den Zeitpunkt, wo die Maschine eingeschaltet ist, entsprechend gespeichert. Jetzt möchten wir das wieder in Relation nehmen. Ja? Jetzt haben wir gerade aus der Vergangenheit gehört. Ich habe hier mein iPhone, 16 Gigabyte Hauptspeicher. Wie steht das jetzt im Vergleich zu dem, was wir hier sehen? Machen wir einen Zeitschritt zurück. Nur 20 Jahre. Vor 20 Jahren, wenn ich dieses iPhone gehabt hätte, dann wäre es der schnellste Rechner der Welt gewesen. Heute habe ich es hier in meiner Tasche und mache meine E-Mails damit und manchmal kann man auch damit telefonieren. Wenn ich das iPhone nehme und die Daten des LHC speichere, dann brauche ich etwa 600.000 iPhones dafür, nur um die Datenmenge eines Jahres zu speichern. Und diese 600.000 iPhones, wenn ich es übereinander lege, habe ich mir auch noch ausgerechnet, dann habe ich einen Stapel von etwa 5,5 Kilometer. Das ist schon eine ganz schöne Menge. Und jetzt denken Sie wieder dran, die Maschine läuft ja nicht nur ein Jahr, sondern die läuft längere Zeit. Das ist eine Big Data Anwendung. von den Guten. Nehmen wir hier eine andere. Wir haben es erwähnt, das Leibniz-Rechenzentrum. Das, was Sie hier sehen, ist eines unserer Gebäude, unser größtes Gebäude. Das ist sozusagen das Dark Building, wo kein Licht drin ist, wo kein Fenster drin ist. Warum? Hier sind unsere Computer drin. Hier haben wir 10.000 Quadratmeter an Stellfläche und von diesen 10.000 Quadratmetern Stellfläche brauchen wir ca. 3.000 für die Computer. Den Rest brauchen wir, um diese Computer betreiben zu können. Wenn wir die Computer anschauen, dann habe ich hier auch ein Bild mitgebracht. Das ist unser SuperMUC, einer der 10 leistungsfähigsten Rechner der Welt. Der hat ein Zimmer da drin in diesem Gebäude mit 600 Quadratmeter. Das wäre schon eine schöne Wohnung, glaube ich, gerade in München wahrscheinlich unleistbar. Hier steht unser kleiner Computer drin. Der hat 155.000 Cores. Vergleichen Sie wieder mit Ihrem iPhone. Da haben Sie ein oder zwei Cores drin. Oder mit dem Desktop-PC zu Hause. Vielleicht zwei oder vier Cores. Der hat 3,2 Petaflop an Peak-Leistung. Das ist die Maximalleistung, die er hat. Und wenn ich das jetzt wieder vergleiche mit dem iPhone, was ich eingesteckt habe, dann ist der SuperMUC etwa, ich habe mir es aufgerechnet, wieder 26 Millionen Mal schneller. Also diese eine Maschine, die dort steht, kann die Rechenleistung von 26 Millionen iPhones entsprechend darstellen. Und noch einmal zurück, das iPhone wäre vor 20 Jahren der schnellste Rechner der Welt gewesen. Und diesen Technologiesprung machen wir uns zunutze, wenn wir die Datenmengen analysieren. Das waren jetzt die Beispiele für die Guten. Nur um noch zu sagen, wir haben hier auf dem SuperMUC etwa 100 verschiedene Anwendungen, wissenschaftliche Anwendungen, die dieses System nutzen, die diese Datenmengen speichern. Und wir haben hier im Unterschied zur weltweiten Datenverdopplung eine Datenverdopplung alle 14 Monate. Das heißt, wir haben auch das Problem, dass wir uns wirklich entsprechend Speicher vorhalten müssen. Derzeit bauen wir den Speicherplatz auf 200 Petabyte auf, nur um wieder die Größenordnung entsprechend ins Spiel zu bringen. Schauen wir uns einmal die zweite Seite an, da wo es schon schwieriger wird zu beurteilen, was ist noch das Gute dran. Auch hier wieder zwei kleine Beispiele. Ein ganz einfaches Beispiel, TomTom Traffic, das heißt ein System entwickelt von TomTom, der Navigationshersteller, und dieses System liefert Stauinformationen, indem es die Informationen, die diese ganzen GPS-Geräte sammeln, kombiniert und mit anderen Quellen abgleicht. Das heißt, wir haben etwa 350 Millionen Verkehrsteilnehmer, die bereits so ein Gerät entsprechend einsetzen. Wir haben Verkehrsleitzentralen, wir haben auch Journalisten, die irgendwelche Unfallzahlen, Unfalldaten erfassen. Wir bauen das alles zusammen und können dadurch eine noch bessere Übersicht über den laufenden Verkehr bekommen. Sie kennen es auch in Bayern. Es gibt, weiß nicht, dieses Bayern 3, wo man anrufen kann und sagt, man steckt im Stau. Ja? Das ist hier schon automatisiert, passiert automatisch und jederzeit. Und das ist natürlich toll. Die Frage ist natürlich, wollen Sie, dass man immer weiß, wo Sie gerade sind? Das ist so wie die Frage, würden Sie die Daten für Ihr Internet, fürs Netbanking einfach aus der Hand geben? Es gibt den Unterschied, wenn man das ansieht. Gehen wir noch ein Stück weiter. Auch ein schönes Bild. Einige von Ihnen werden es kennen. Das hat Paul Butler erstellt. Das war ein Facebook-Intern. Und der hat einfach mal 10 Millionen Pärchen von Facebook-Freunden genommen und hat die einmal dargestellt. In einer Grafik. Und zwar abhängig von der Position, wo sie sich auf der Erde befinden. Das sind nur 10 Millionen der Facebook-Benutzer. Das sind nicht alle, sondern eine Auswahl von 10 Millionen. Was Sie dabei interessanterweise sehen, ist einerseits die Dichte in der nördlichen Hemisphäre der Beziehungen, die drin sind, aber was Sie noch erkennen ist, Sie sehen die Kontinente. Und jetzt muss man wissen, dass die Kontinente nicht eingezeichnet sind. Die Kontinente ergeben sich aus den Beziehungen der 10 Millionen Nutzer, die er genommen hat. Das heißt, das ist eine Information, die ich hier in diesem Bild sehe, die eigentlich nicht im Bild eingebracht wurde, sondern die sich aus den Daten, die im Bild sind, ergeben. Auch hier wieder die Frage, was macht die Analyse mit den Daten? Ja? Und das ist ein ganz interessanter Effekt, wo man wirklich schön sieht, wie diese Zusammenhänge da sind. Und jetzt kommen wir zur letzten Stufe, zur letzten Kategorie an Daten. Ja, der grimmige Blick weist schon darauf hin. Ich habe bewusst nicht die Engländer genommen, sondern ich habe mir gedacht, gehen wir ein Stückchen weiter auf die andere Seite. Nehmen wir die Amerikaner, da gibt es auch hunderte von Beispielen. Ja. wenn man so nachschaut. Eines der schönsten Beispiele, die man kennt, das Real-Time Crime Center oder, wie es oben heißt, das New York Police Department Domain Awareness System. Eine Software, mitentwickelt von Microsoft, damit wir den letzten großen Namen auch noch erwähnt haben, die zur Verbrechensaufklärung und Bekämpfung eingesetzt wird. In New York City, Sie sehen es hier, etwa 3000 Videokameras, die zusammengeschaltet worden sind, Nummernschildscanner, Strahlungsdetektoren, diverse Datenbanken. Also alle möglichen Informationen, die in diesem Raum zusammengebracht werden und hier entsprechend ausgewertet werden. Das ist nicht Science Fiction, das ist auch nicht die Serie Person of Interest, wenn die jemand aus dem Fernsehen kennt. Das ist Realität, das gibt es wirklich und es wird in New York City gemacht. Und in Los Angeles geht man noch einen Schritt weiter. In Los Angeles gibt es ein System, das kennt man auch aus dem Fernsehen, aus dem Film, dieses Pre-Crime-System aus dem Minority Report, wer den Film gesehen hat. In Los Angeles wird versucht zu antizipieren, wo die nächste Straftat stattfindet. Und das wird mit gleichen Methoden verwendet wie hier. Diese Systeme gibt es heute. Gehen wir einen Schritt weiter, schauen wir uns an, was die NSA macht. Wir haben es erwähnt, NSA Utah Data Center. Eine interessante Sache hierbei ist, das ist jetzt seit ein paar Monaten in den Medien, dass das dort gebaut wird. Ich hatte das vor 2 Jahren in meiner Vorlesung, habe es den Studenten mal gezeigt, was die Amerikaner machen. Wir haben hier ein Areal von 1,5 Millionen Square Feet. Und auch das habe ich umgerechnet, das sind etwa 140.000 Quadratmeter. 140.000 Quadratmeter, die dieses Utah Data Center einnimmt, mit den Investitionen, die Sie ebenfalls hier sehen, mit einer Datenmenge, mit einer Stromanschluss von 65 Megawatt. Ich habe mir das jetzt dann auch noch ausgerechnet, wenn ich den Strom nehme, dann ist das etwa 9-mal so viel, wie wir brauchen für die wissenschaftliche Forschung in unserem Rechenzentrum. Und wir gehören zu den Top 10 der Welt. Also die sind 9-mal so groß wie wir. Und wenn ich den Speicher anschaue, den die dort verwenden, dann sprechen wir von Jottabyte. Und bei Jottabyte muss ich sagen, die sind sogar 5 Millionen Mal so groß wie wir. Und dann fragen wir uns natürlich, was machen die damit? Sie können gern mitraten, was die damit machen. Ich habe hier noch einen Auszug. Das ist nämlich das, was die selbst sagen, was sie machen. To process all forms of communication, including the complete contents of private emails, cell phone calls and internet searches, as well as all sorts of personal data trails, parking receipts, travel itineraries, bookstore purchases and other digital pocket litter. Gehen Sie auf die Wikipedia-Seite, dort steht das. Das wird nicht einmal mehr zurückgewiesen. Das ist Faktum. Ja? Das ist die Technologie, die heutzutage eingesetzt wird. Ja, ich hoffe, ich habe jetzt nicht ganz den Abend verdorben, aber ich würde trotzdem gerne noch zu einem kleinen Beispiel kommen, das ich mitgebracht habe, eine Live-Demo. Einfach nur, um zu schauen, ob Sie sich überhaupt bewusst sind, was hier entsprechend los ist. Und meine lieben Mitarbeiter haben mir hier ein kleines Tool geschrieben. Ich hoffe, man kann es so irgendwie sehen. Und zwar überlegen wir uns einfach, was jetzt hier im Raum ist. Sie haben Ihr Mobiltelefon laufen. Ich muss auf Flugmodus schalten, ich bin in dem Fall ungefährdet. Aber Sie haben vielleicht Ihr Mobiltelefon laufen und dann kann ich gleich mal sagen, okay, ich schaue mir die Datenmenge an, die hier über diese Access Points geht. Also wenn Sie jetzt im Netz verbunden sind, dann habe ich hier über die Access Points, Sie sehen es rechts, seit wir hier im Raum sind, ist hier einiges los. Ich kann mir auch die Datenmenge der letzten Stunden anschauen, sehe ich alles, kein Problem. Ich kann auch noch weitergehen. Und jetzt eine Live-Abfrage. Ich kann mir anschauen, wie viele Geräte hier drinnen sind oder welche Hersteller die Geräte haben. Ja, kein Problem. Ich sehe, das sind einige Apples und so weiter und so fort. Ich kann mir HTTP-Statistiken anschauen, wie viele Zugriffe das ich habe. Auch hier sehen wir, wo surfen die Leute hin? Google. Also wenn Sie irgendwas im Vortrag nicht verstanden haben, akzeptiere ich, dass Sie auf Google nachgeschaut haben. Ich bin ja schon glücklich, dass Bild.de nicht dabei steht, ne? Okay, aber gehen wir noch weiter. Das sind jetzt Datenmengen. Das ist alles noch rein, was Sie hier freiwillig zur Verfügung gestellt haben. Ja, da ist noch nichts und ich weiß nicht, ob ein Agent herin sitzt. Aber gehen wir noch ein Stück weiter und schauen wir mal, wer von Ihnen Passwörter übertragen hat. Und wenn Sie hier schauen, 20.14 Uhr, ja, das ist so die letzte Aufzeichnung, und da sehen wir, da haben sich Leute mit zu ihrem Mailkonto und zu einer Webseite mit Passwort eingeloggt. Ich kann Sie beruhigen, wir haben natürlich nichts aufgezeichnet. Wäre auch gesetzlich nicht erlaubt. Ja? Aber es ist nicht so, dass es nicht geht. Und ich würde jeden von Ihnen raten, der sein Passwort noch ohne Verschlüsselung überträgt, ändern Sie es bitte. Ja? Nicht wegen mir, mir dürfen Sie vertrauen. Ja? Aber schauen Sie mal auf den Kollegen, der neben Ihnen sitzt. Ja? Okay, ja, herzlichen Dank, das war's, das wollte ich kurz über Big Data sagen und einen kleinen Einblick geben.